die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es ist keine alltägliche Folge. Heute steht ein Streitgespräch zum Thema Datenschutz und Gesichtserkennung an. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir im Studio hockt mein Chef, der Christian Fehrlin. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Werbung. Orange Business ist ein führender globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitern in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Christian, inwiefern bist du beim Thema Gesichtserkennung engagiert? Kannst du dir erzählen?
Ja, wir haben ein eigenes Venture gebaut, das EvoX heisst. Und dort drin haben wir eigene Algorithmen entwickelt, die sehr gut sind, wenn es um Gesichtserkennung geht.
Und was machen die Algorithmen konkret?
Ja, was Face Recognition macht, sie erkennt die Leute und identifiziert die Leute anhand vom Gesicht und zerlegt das Gesicht in Vektoren und versucht ein Match in Datenbanken zu finden.
Kannst du verstehen, dass das Thema umstritten ist?
Nein, natürlich nicht. Doch, es ist klar, ist es umstritten. Und es ist natürlich immer die Frage, wie weit will man gehen, um Leute können identifizieren und was darf man machen mit dieser Identifikation und wann macht sie Sinn? Wann ist sie verhältnismäßig und wann ist sie nicht verhältnismäßig?
Was findest du, wo ist sie verhältnismäßig zum Beispiel?
Ja, es gibt ganz viele Anwendungsbereiche von Behörden, wenn sie Leute identifizieren müssen, die sie halt suchen, auf Fahndungslisten oder wenn sie Videomaterial von Gewaltvideo oder Kinderpornografie beschlagnahmen, das sind zum Teil so viele Daten, da kommst du als Ermittler gar nicht nahe, um die Daten zu sichten und vernünftig zu klassifizieren. Das geht viel zu lang, weil du hast Terabyte von Daten, die dann ungesichtet bleiben und dann auch nicht angewendet werden können, wenn es in Prozesse hineingeht, weil einfach Zeit fehlt. Aber wenn du Daten beschlagnahmst, ist es immer ein richterlicher Beschluss, das heißt ein Verdachtsmoment und dann kannst du die Daten auch auswerten. Und dort macht es natürlich elektronisch durchaus Sinn.
Und vorher, also ohne richterlichen Beschluss, darf Gesichtserkennungssoftware gar nicht eingesetzt werden?
Nein. Und so, wie ich Behörden kennengelernt habe, halten sie sich auch dran.
Also du bist im regelmässigen Austausch mit Behörden, die so Software einsetzen?
Ja, das sind unsere Kunden, mit dem verdienen wir einen Teil von unserem Geld. Ich kann jetzt nicht genau sagen, bei wem wir das einsetzen, aber Behörden sind sich sehr wohl bewusst, dass die Daten sensibel sind und dass man auch dementsprechend muss Vorkehrungen treffen muss, dass die Daten auch sicher abgespeichert sind und auch nur zu dem Zweck genutzt werden, wo sie dazu bestimmt sind.
Und wo eine Rechtsgrundlage dafür besteht, oder?
Genau, genau. Und das Datenschutzgesetz, das wir haben, ist eigentlich gut. Also das tut ja auch die biometrischen Daten behandeln. Und von dem her ist die gesetzliche Grundlage gut. Es gibt ja vor allem Diskussionen, wenn es um den öffentlichen Raum geht. Darf man dort überwachen? Das fängt ja schon an bei Autonummern. Darf man die systematisch erfassen oder darf man das nicht? So ist es natürlich auch bei Gesichtserkennung, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen.
Aber dort hat es eine grosse Debatte gegeben um die SBB, die so eine Art Gesichtserkennung einsetzen wollte, um Kundinnen und Kunden zu identifizieren, um zu schauen, was sie durchlaufen und zum potenziell nachher auch Werbung verkaufen.
Ja, also ich glaube, identifizieren geht in dem Fall ein bisschen weit. Weil identifizieren heisst, das ist der Rita Vogt, der da durchläuft. Und so weit ist das Projekt nicht gegangen. Es wäre darum gegangen, wirklich zu schauen, wie sind die Nutzerströme. Das macht man eigentlich auch öppe. Das ist auch am Flughafen interessant, wo laufen die Leute durch. Aber das hat eigentlich nichts zu tun mit Gesichtserkennung, sondern das hat mit Personenerkennung zu tun. Und das ist keine individuelle Identifikation von der einzelnen Person. Man bringt ja dann immer das Argument, ja, jetzt fangen sie mal das an und nachher gehen sie dann noch einen Schritt weiter und irgendwann wissen wir halt, der Rita Vogt ist von A bis Z gelaufen. Mhm. Aber eigentlich wissen wir das ja sowieso schon, weil deine Handydaten zeichnen das ja alles auf.
Also du sagst, mein iPhone oder mein Google Phone ist viel schlimmer als das, was alle anderen machen.
Ja, also sicher, was Behörden machen. Und das ist ja so ein bisschen das Komische an der ganzen Diskussion. Oder das Telefon haben wir dabei. Dann hast du Facebook-App drauf, dann hast du Google drauf, dann hast du auch noch den Hersteller, wenn du Apple hast. Und die tracken ja all deine Bewegungsdaten. Und die sammeln Daten ohne Ende. Und da gibst du auch immer den Konsent dazu, dass sie das dürfen. Ich meine, Facebook analysiert sogar, wie du dein Telefon zu den Hosentaschen ausnimmst, um zu predikten, in was für einer Stimmungslage du dich gerade befindest. Und das stört uns offensichtlich nicht. Aber die Leute, die unsere Sicherheit garantieren müssen, denen geben wir dann keine Daten, weil dort haben wir dann komischerweise einen Vorbehalt, dass unsere Behörden total böse sind und nur Unfug treiben mit unseren Daten.
Ja, das ist der Hauptunterschied. Bei den Behörden hat man tatsächlich mehr Vorbehalte, das glaube ich auch, weil sie halt möglichst vertrauenswürdig sollten sein. Und zum Teil misstraut man den Behörden tatsächlich. Und gerade die SBB, die ja auch so ein halbstaatliches Unternehmen ist zumindest, sie glaube schon ein Spürchen zu weit gegangen, weil sie gesagt haben, also weil sie zuerst gesagt haben, sie wollen auch Grösse und Dicke und von den Passagieren messen. Und dass sie sie dann zurückkrebsen, aus gutem Grund vermutlich, oder?
Ja, ich weiss nicht, was, also, es gibt ja dann so eine emotionale Debatte, weil das Thema eignet sich ja extrem gut für emotionale Debatten, weil es eben immer gerade mit der Privatsphäre, mit dem Schutz von der Persönlichkeitsrechte etc. zu tun hat und da wird man natürlich die Diskussionen auch führen, aber sie sind ja in der Regel dann wenig rational. Ich weiss nicht, ob wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit unseren Behörden. Also ich mag mich jetzt nicht erinnern, also wenn mich der Polizist anhalten, dann habe ich in der Regel keine schlechte Erfahrung gemacht mit. Und klar regt es mich auf, dass mich anhalten, aber mit der Regel tun sich ja die schon korrekt verhalten. Aber dass ein Unternehmen irgendwo Daten will sammeln, wie das Google ja eben auch macht, und wenn das ein SBB macht, warum das jetzt so ein riesen Problem ist, da sehe ich dann einmal die Rationalität schon nicht dahinter. Weil man hat immer das Gefühl, ja, bei Google etc., da kann ich mich ja, da kann ich ja dann verbieten, obwohl es de facto keiner macht. Ich meine, wir sind ja mal auf die glorreiche Idee gekommen, das Covid-Zertifikat mit der Gesichtserkennung zu verknüpfen. Und dort ist das Covid-Zertifikat ist ein sehr emotionales Thema gewesen. Und die Gesichtserkennung ist auch ein sehr emotionales Thema. Also
doppelte Emotionalität.
Ja, und dann ist also auch der Shitstorm losgegangen und wir sind Faschisten und Nazis gewesen, wo Wasserträger von den zukünftigen Hitler sind. Also da ist dann sehr, sehr viel Emotionalität drin und das verstehe ich natürlich auch. Aber wir haben es aus einem ganz anderen Grund gemacht, oder? Weil wir der Meinung sind, es hat nichts mit Datenschutz zu tun, wenn du musst jedes Mal dein persönliches Covid-Zertifikat zeigen, wo am Schluss irgendjemand sieht, wie lange das gültig ist, welchen Status das ich habe, genesen oder geimpft, finde ich dann auch. Das geht doch eigentlich niemand da. Und wir haben es auch so gemacht, und das haben wir auch datentechnisch untersuchen lassen und überprüfen lassen, dass mir die persönlichen Merkmale, das ist jetzt am Reto Vogtsitz-Zertifikat, der ist geimpft und das ist so lang gültig, eigentlich weggenommen haben. Wir haben nur noch gewusst, oh, den haben wir irgendwo mal gesehen, wir wissen nicht mehr, wer es ist, aber der ist jetzt grün, so und so lang. Aber dort kannst du eine Diskussion auch nicht auf einen rationalen Nenner bringen, eben weil es emotionale Themen sind. Auf der anderen Seite haben natürlich Journalisten sehr Freude an dem Thema, oder? Da können sie sich, und Politiker auch, oder? Da können sie sich dann austoben in dem Thema rein. Aber offensichtlich interessiert das die Leute wenig, weil wir haben sie am Dolder verkauft. Das ist im Tag ja können anlesen. Und das war freiwillig beim Dolder. Und Dolder, die Leute, die dort sind, haben jetzt das Gefühl, die legen noch Wert auf Privatsphäre. Es ist ein teures Hotel und 5 Sterne. Die werden ja wahrscheinlich nicht zwingend ihre Daten geben, wer rein und raus geht. Und 95% haben sich registrieren lassen.
Eben, es ist um die Zutrittskontrolle gegangen, dort, dass man quasi jetzt sein Gesicht können lassen kann. Und nachher ist man eben als geimpft oder genesen identifiziert worden und hat dürfen nachher reingehen. So hat es funktioniert, oder?
Also, mehr oder weniger. Wir haben nicht identifiziert, ob er geimpft und genesen ist. Wir haben nur geschaut, wie lange ist das Zertifikat gültig.
Okay.
Aber wir haben keinen Status, warum es gültig ist, hinterlegt. Also, ob er genesen oder geimpft oder getestet worden ist, das haben wir nicht gewusst. Wir haben einfach das Enddatum, wie lange das Gesicht rein darf. Oder?
Jetzt braucht es im Moment das Zertifikat nicht mehr. Gibt es andere Fälle von Zutrittskontrollen, wo Gesichtserkennung eingesetzt werden kann?
Ja, natürlich überall, wo du rein musst. Oder? Und gesicherte Türen kannst du natürlich Access Control machen, wo du dann das Gesicht hinterlässt, anstatt dem Badge oder so. Vor allem auch im Gefängnis tut sich das anbieten. Und zwar gibt es dort eine ganz lustige Fälle. Oder unser Hirn ist trainiert auf gewisse Ethnien. Und wir kennen uns gegenseitig sehr, sehr gut. Aber bei anderen Ethnien, wo wir nicht so trainiert sind drauf, haben wir durchaus Mühe. Und das hat dann den Gefängniswert. Und da kann es durchaus sein. Und es ist jetzt als Beispiel von meistens afrikanischen Leuten, die wir schlechter kennen. Der geht am Morgen zum Gefängnis aus und ein Kollege kommt am Abend rein. Und das erkennst du nicht, oder? Weil bei uns die sehr ähnlich aussehen. Und dort hilft natürlich die Gesichtserkennung schon. Und dort kommt ja dann auch immer noch irgendein Argument, dass sie sei nicht fair, Gesichtserkennung, oder sie hätten racial bias, also sie dürfen nicht jede Ethnie gleich gut behandeln. Und das stimmt bei unserer Software also nicht mehr.
Jetzt soll ich dir sagen, also KI, wo ja da zum Einsatz kommt, ganz offensichtlich, ist ja nur so gut, wie die Datenbasis oder dahinter steckt. Was ist die Datenbasis jetzt von der KI, die bei dir in der Firma im Einsatz ist? Und wieso ist sie eben nicht unfair? Andere sind sie tatsächlich unfair, weil die Datenbasis von schwarzen oder asiatischen Leuten ist ja oftmals kleiner als von den Weissen. Ist das bei euch nicht so? Und wieso nicht?
Ja, jetzt kann jetzt natürlich nicht alle Betriebsgeheimnisse da verraten, oder? Weil wir haben ja einen gewissen Vorsprung in gewissen Sachen. Wir haben ja alle Algorithmen bei uns selber geschrieben. Also wir haben ja nicht irgendwie einen genommen und ein bisschen angepasst und verbessert, sondern wir haben wirklich ein Team, das das macht. Und wir haben da immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass das eben ein fairer Algorithmus ist und das auch dementsprechend auch gut kann erkennen. Und ich weiss ja, warum wir besser sind als die anderen.
Wieso?
Ja, weil wir etwas machen, das die anderen nicht machen. Also wir haben sehr viel Zeit in das hineingelegt. Aber Trainingsdaten sind natürlich mit verschiedenen Ethnien, aber wir nehmen das Wissen über die Ethnien, nehmen wir die Maschine wieder weg. Oder? Also wir trainieren nicht Maschinen darauf, unterschiedliche Ethnien zu erkennen, sondern wir nehmen das Wissen eigentlich wieder so, dass sie sich aufs Gesicht konzentrieren. Und das hat enorm geholfen.
Nehmen wir jetzt an, wir vergleichen ein rasiertes Gesicht mit Brille und ein unrasiertes Gesicht ohne Brille, eines kurze Haare, eines lange Haare, also wirklich komplett anders. Funktioniert es immer noch?
Es funktioniert immer noch. Also es nützt dir nichts, wenn du den Bart wachsen lässt oder wenn du dich rasierst oder die Frisur anpasst. Nein, also Gesichtserkennigkeit da nicht drüber. Auch wenn du Sonnenbrille nachhast oder keine Sonnenbrille nachhast, wir haben extrem zuverlässige Treffer. Eben, Bart, nicht Bart, Brille, ohne Brille, lange Haare, kurze Haare, das spielt unserer Software nicht so eine Rolle. Wir haben ja auch noch den Fall Medica, wo Paulin behauptet hat, sie sei Medi, das entführte arme Mädchen in Portugal. Mhm. Und auch dort, oder, sind 20 Jahre Unterschied. Und wir haben zuverlässig können beweisen, dass das nicht stimmt, die Aussage von dieser Paulin, oder?
Und das wird vor Gericht standhalten, der Beweis.
Es gibt keine Benchmark oder keine Überprüfungen aktuell, wo sagt, ja, das stimmt und das ist verifiziert, oder? Also es gibt nicht irgendwie ein Gütesiegel, es gibt so internationale Benchmarks, wo kannst du sagen, ja, das ist gut. Es ist eher so eine Herleitung und eine unterstützende Beweisführung, oder? Aber allein auf das wirst du im Gerichtsfall nicht können abstützen.
Jetzt habe ich letzte Woche einen Artikel geschrieben zum Thema Urheberrechtsschutz von Trainingsdaten von der KI. Und wenn der Clearview ist so ein Beispiel, wo einfach wahllos Portrait hat zusammengeklaut und die genutzt. Mhm. Ist das bei euch nicht so gewesen?
Nein, das ist bei uns nicht so gewesen. Wir haben dort auch sehr stark mit Universitäten zusammengearbeitet, also mit Hochschulen, die diese Trainingssätze haben. Ist aber natürlich schon ein bisschen ein Nachteil, den wir haben in der Schweiz. Oder wir versuchen, faire Software zu bauen und müssen natürlich auch Trainingsdaten haben, haben die aber nur eingeschränkt als zum Beispiel chinesische Behörden oder auch amerikanische Behörden, die sehr viel mehr Daten haben. Und ein Mitarbeiter von mir ist gerade letzte Woche in Paris an so einer AI-Konferenz gewesen und hat einen Vortrag bei einem gehört von Meta. Und er hat dann dort erzählt, ja, sie haben ein ganz kleines Datenset von 3,2 Milliarden Bildern, wo sie mal gewisse Sachen testen, oder? Und von dem träumen wir natürlich auf eine Art. Und für die ist das ein kleines Datenset, oder? Wo sie natürlich einfach vor allem Instagram-Bilder haben, wo sie dann können Sachen testen und machen. Weil eben, die dürfen eben Daten sammeln und da geben wir auch freiwillig und grosszügig, oder? Weil wir können uns so in der ganzen Welt positionieren mit einem guten Post.
Das ist sicher eine gewisse Schizophrenie, ja, dass man einerseits als Bürgerin oder Bürger Instagram, Facebook, Google und so weiter einfach nutzt und quasi freimütig alles von sich postet und erzählt. Und andererseits hat man Angst vor der Überwachung und ich habe das bis zu einem gewissen Grad verstanden, dass man Angst hat vor der Überwachung. Man weiss nie genau, was mit diesen Bildern nachher tatsächlich passiert. Man kann nicht sicher sein, dass man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist und darum nachher in Verdacht gerade ein Verbrechen begangen zu haben. Und das wird natürlich noch viel krasser, wenn nachher Gesichtserkennung eingesetzt wird auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, wir müssen eben auch schauen, dass der Datenschutz nicht zum Täterschutz wird, oder? Das ist auch immer irgendwo eine Balance, die man muss haben. Und ich meine, heute ist es schon zum Teil, staune ich immer wieder, was Behörden nicht dürfen machen, oder? Also, dann überfällt einer einen Kiosk irgendwo im Kanton, oder? Mhm. Dann kommt das Bild, weil sie es nicht elektronisch auswerten können, machen sie ein PDF und schicken es alle Polizeistationen im Kanton, Frau kennt den jemanden. Wenn den niemand kennt, dann legen sie ihn irgendwo in eine Datenbank ab. Sie dürfen dann nicht in die Verbrecherdatenbank ab. Das ist eine gesonderte Datenbank. Und die ist dann auch nicht national. Also, wenn du einen Kiosküberfall zum Beruf hast, dann würde ich einfach jeden Monat in einem anderen Kanton überfallen. Das ist doch einfach ein Irrsinn, dass man die Daten nicht zusammenbringen
darf. Dann ist man nach 2 Jahren fertig in der Schweiz.
Ja, aber dann muss sich wieder jemand erinnern, oder? Ja. Und die ISA-Datenbank, also die Passdatenbank, darfst du auch nicht anzapfen für das, weil dann könntest du eigentlich die Leute schon auch identifizieren. Und es wäre relativ einfach, oder? Und dort frage ich mich dann zum Teil schon, was ist denn eigentlich die Begründung davon, dass man den nicht identifizieren darf? Weil wenn du ein Gesetz hast, dass du ein Kiosk, also dass Diebstahl ein Verbrechen ist, dann muss der Polizei ein Mittel geben, um die Verbrechen aufzuklären. Und ich meine, vor 400 Jahren haben sie auch noch keine Fingerabdrücke können nehmen oder DNA-Spuren. Also du musst ja auch die modernen Entwicklungen können mitmachen, damit das eben effizienter und schneller geht. Weil wir haben ja einen schlanken Polizeistaat.
Ich glaube nicht, dass es um Täterschutz geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass man eben, nehmen wir an, es gibt 10 Verdächtige und einer davon ist der Täter oder die Täterin und die 9 anderen logischerweise nicht. Und es geht darum, die Persönlichkeit von den 9 anderen zu schützen und nicht der Täter. Und das geht nur, indem man eben die Gesichtserkennungstechnologie nicht flächendeckend einsetzt. Dann kann einfach Leute identifiziert, die gar nichts gemacht haben.
Ja, aber
das ist das Unfaire, finde ich.
Das ist total unfair. Aber wer sagt denn, dass Gesichtserkennung die falschen Leute identifiziert? Also, ich kann nicht genau sagen, von welchem grossen nationalen News-Medium das gemacht hat, aber die haben so eine investigative Journalismusabteilung und die haben unsere Software mal wollen testen in Zusammenhang mit anderen News-Netzwerken auf dem Planeten. Und es ist um Frontex gegangen, wo im Kosovo so Flüchtlinge zurückgewiesen hat und Gewalt angewendet hat. Und die haben wollen mit unserer Gesichtserkennung wissen, welche Polizisten das gsi sind. Und die haben sehr viele Daten gehabt, die sie durch unser System erlassen haben. Aber dort ist genau die sie verdächtigt haben, hat eigentlich unsere Software bewiesen, dass die es gar nicht gsi sind. Oder? Und wenn du jetzt so die Fälle, also die Zeugenbefragungen zum Teil in Amerika anschaust, wo dann die Leute einfach jemanden rausnehmen aus diesen 10 Leuten und sagen, der ist es gsi. Das kann auch einem Menschen passieren, dass er falsch identifiziert. Und dort ist natürlich die Maschine viel besser und viel genauer, oder? Und ich glaube, Gesichtserkennung hilft ja, die Unschuld vorzubringen, oder? Und die öffentliche Überwachung würde ja nicht so gehen und sagen, okay, ich sehe jetzt, ich nehme jetzt halt immer dich als Beispiel.
Ist ja lieber Angst da, ja.
Wenn jetzt du zu Winterthur durch den Stadtpark läufst und der würde überwacht werden, oder? Da würde die Kamera nicht aufzucken. Sie würde ja nicht erkennen, dass der Reto Vogt dort durchläuft, weil sie kennt dich nicht, oder? Sie würde nur sehen, da läuft jemand durch, aber sie würde ja nicht wissen, das bist du.
Stand jetzt würde sie es nicht wissen, ja.
Ja, genau. Und dann, wenn du den Kiosk gehst, überfallen, dann weiss sie es nachher nicht, oder? Wie, dann ist dann das Bild eingespeist, oder?
Aber die grosse Gefahr ist ja, dass die Kameras eben dann irgendwann wissen, wer wo durchläuft.
Ja, das ist ja dann schon die Argumentation, dass man sagt, es geht immer weiter, oder? Und das ist natürlich eine Gefahr und das ist durchaus berechtigt. Aber das könnte man ja für sich schon regeln. Also der Einsatz von der Technologie kann schon regeln. Oder? Und mit der könnten ja auch die Gesetze dementsprechend so ausgestalten, dass das ja möglich wäre. Und Jetzt ist natürlich ein anderes Problem, oder? Wenn Behörden funktionieren und die Überwachung durch die Institutionen auch gewährleistet ist, was ich nach wie vor glaube, funktioniert recht gut in der Schweiz, weil einfach mit den Erfahrungen, die wir haben bei den Behörden, zeigt sich eigentlich, sie wollen es gut machen und sie wollen schützen und sie sind da eigentlich für unsere Sicherheit. Also ich habe da nie irgendwelche Zweifel oder auch komische Leute kennen.
Ich glaube auch nicht, dass es im Moment gefährlich ist und ich glaube auch nicht, dass es in der Zukunft gefährlich ist, aber es kann sein, dass sich Politik verändert, dass sich auch Gesetze nachher entsprechend verändern, dass nachher so ein Verbot gelockert wird.
Ja, aber dann wird es sowieso gelockert und dann ist es eh vorbei. Das ist wie, ich habe ein Messer daheim, oder? Und mit dem Messer könnte ich auch ein Verbrechen machen, oder? Du hast jetzt alle Messer wegen dem verbieten. Ich finde einfach, das, was die Polizei darf, oder? Im Verhältnis zu was Technologiekonzerne dürfen, oder? Das ist einfach ein totales Missverhältnis,
das ist richtig,
oder?
Ja.
Und ich finde, wir müssen eine rationale Diskussion führen, was ist möglich, mit Gesichtserkennung zu machen, oder? Ich finde zum Beispiel auch der Fall, wir haben immer wieder, tragische Schicksal von Familien, die im Kriegsgebiet auseinandergerissen werden, oder Kinder, die verschleppt werden. Wir kennen die Fälle von der Ukraine, jetzt Israel ist wieder furchtbar. Aber dort wird natürlich unsere Software sehr schnell helfen, dass du auch dein Kind wieder findest, oder? Und dass, wenn das Kind irgendwo ankommt und du kannst es halt dann föteln, und wenn du dann das auch wieder so gesetzlich regelst, dass dann nur die Zugriff haben, die auch geschult sind auf diesem System, dann kannst du ja die Familie wieder zusammenbringen. Oder?
Also ich finde es unbestritten, dass Gesichtserkennungstechnologie sehr positive Anwendungsfälle generieren kann. Und ich sehe so, dass das durchaus bei Behörden darf eingesetzt werden, wenn es zum Beispiel der Ermittler die Arbeit abnimmt, müssen Tausende von Fotos anzuschauen, die ja in der Regel nicht besonders schön sind zum sehen.
Ja, das kommt noch dazu.
Absolut. Finde ich legitim, aber wenn man nachher eben schon ein bisschen in die Zukunft denkt und Pre-Cops, Predictive Policing in Kombination mit Gesichtserkennungssoftware, dann sehe ich schon das datenschutzrechtliche Problem und Persönlichkeitsverletzungen nach und nöcher. Und dass nachher auch tatsächlich Unschuldige könnte in Verdacht kommen. Nehmen wir das Stadtparkbeispiel. Ich laufe jeden Abend durch den Stadtpark heim, zwischen 6 und 7. Und irgendwann passiert dann ein Verbrechen. An einem Tag, wo ich per Zufall nicht durchgelaufen und dann gerade auf das Mai Verdacht von der Ermittlungsbehörde, weil das ja meine Routine wäre eigentlich. Und sie wissen, dass ich das bin, weil es eben erkannt wird und wie identifiziert wird. Das sind schon so Szenarien, wo wir Angst machen, muss ich sagen.
Ja, ja, aber wenn wir ja flächendeckend überwachen würden, wüssten wir dann, wo sie wären. Also es würde ja dann wieder entlasten. Ja. Ja, also... Es irritiert mich natürlich, dass du schon um 17:30 kannst du den Park laufen.
Ja, das stimmt. Das ist ein fiktives Beispiel.
Okay, natürlich. Ja, also ich verstehe das und ich will auch nicht die Überwachung starten. Oder ich will auch nicht, dass ich jetzt weiss, ich will ein Restaurant, dass ich gehe. Obwohl, wenn ich mit Kreditkarte zahle, weiss er auch das.
Ja,
Sand im Sack hat, weiss er das auch. Oder? Ich glaube auch, es macht auch nicht wahnsinnig Sinn, öffentliche Plätze etc. überwachen. Oder wir sollten mal mindestens schon die Sachen können machen, wo es Sinn macht, oder einfach auswerten, identifizieren. Wenn man halt eine ISA-Datenbank hat, wo die Passdaten drin sind, weiss ich nicht, warum man die nicht zur Identifikation von Leuten anziehen kann, oder? Weil du hast ein Verdachtsmoment. Und auch nationale Datenbanken kannst du aufbauen von irgendwie Leuten, die halt die Kioske gehen überfallen, oder? Wir haben die DNA-Datenbank, die ist national. Du nimmst auch erst an einem gewissen, also kannst du auch nicht für jedes Verbrechen DNA schon nehmen. Aber ich finde, dass so Sachen dann wieder kantonal geregelt sind und dann aus Datenschutzgründen jeder irgendwie sein eigenes Töpfchen hat, das ist dann einfach so ein bisschen absurd.
Föderalismus ist sowieso absurd. Jeder Debatte, ob es jetzt beim Thema Sicherheit ist oder beim Thema Gesundheit oder beim Thema Bildungswesen, es macht überall wenig Sinn in so einem kleinen Land wie wir sind und es schafft überall mehr Hürden, als dass es nützen würde, in irgendeiner Hinsicht, finde ich.
Ja, also, den Steuerwettbewerb finde ich noch gut.
Was ich noch spannend finde, ist, Fußball, ich gehe regelmässig schauen. Und wenn ich mich als Fußballfan anlege, dann habe ich nicht nur gute Begegnungen mit der Polizei gehabt. Und die Fanszene sind auch sehr konservativ, was Überwachung von Gästeblöcken zum Beispiel angeht. Und du hast mit deiner Software einen Test gemacht in Istanbul, als man recht ist, mit Einlass ins Stadion zur Identifikation von Hooligans oder anderen Personen, die du im Stadion wünschst. Wie ist das dort angekommen? Wie war das Feedback von den Stadionbesucherinnen und Besuchern?
Das war ein Testlauf, die haben das nicht gewusst.
Okay.
Also das ist etwas... Es ist ein interessantes Beispiel gewesen, oder? Weil beschickt das die hohe, also die haben eigentlich zwei Probleme damit wollen aus der Welt schaffen, oder? Ein Problem ist, sie haben 2014 zwei Selbstmordattentate gehabt mit 38 Toten, wenn ich mich recht mag erinnern. Dann haben sie mal angefangen, Security aufzuschrauben im Stadion und 750 Kameras im Stadion und ums Stadion. Und das Zweite war die Hooligan-Szene von Besiktas. Das ist relativ tough. Also das ist der Fußballclub, wo die meisten Geisterspiele in Europa, also bei der UEFA, müssen austragen. Mhm. Das ist natürlich bei den Club auch nicht interessant und offensichtlich haben sie etwas müssen machen. Und darum sind wir dann in Kontakt gekommen mit ihnen und haben zwei Hochrisikospiele, also gegen sind dann Stadtderby gegen Werder Bacci und so, dann dürfen testen und überwachen. Und die Tests sind also sehr gut gewesen. Es ist einfach darum gegangen, wenn irgendjemand Büro oder etwas auf den Rasen schmeißt, dass sie die Person können identifizieren, die anderen nicht. In der Türkei brauchst du jetzt heute einen Fanpass, dass du überhaupt noch ins Stadion darfst. Also die haben die Sicherheit. Und das ist wie eine Idee in der Schweiz. Also gibt es nur offizielle Behörden,
die ausstehen. Sie wissen, wer im Stadion ist.
Sie wissen, wer im Stadion ist, ja. Sie haben dann nachher gesagt, sie haben die Tests erfolgreich durchgeführt und dass sie das werden wollen einführen. Sie haben sie nicht eingeführt, aber sie tun es Ruhe.
Also es war wie ein Warnschuss gewesen für die Szene, kann man sagen.
Das war natürlich schade für uns. Nein, es war auch interessant gewesen, oder? Wir sind dort in Konkurrenz zu einer israelischen Software gestanden und wir haben dann gesehen, wie gut unsere funktioniert, oder?
Also du siehst dich gut positioniert im Wettbewerb.
Ja, also Gesichtserkennung sind wir schon sehr, sehr, sehr gut, oder? Und es ist halt nach wie vor, der Brand Made in Switzerland ist eigentlich nach wie vor gut. Weil Chinesen sind natürlich sehr stark, wenn es um Gesichtserkennung geht. Die Israelis auch, oder? Weil sie natürlich das auch sehr stark einsetzen. Und die Amerikaner natürlich auch, die setzen das auch sehr stark und ungehemmt ein. Und bei den Behörden bist du aber in der Regel schon auch froh, wenn du ein europäisches Produkt kannst posten kannst. Du bist gleich nicht sicher, schlägst du nicht noch sonst etwas rein. Oder?
Ja, man sieht es ja bei der Cloud-Debatte, dass Dienstleistungen von außerhalb von Europa nicht so gern gesehen sind. Zu Recht
auch natürlich. Ja. Also das kann ich nachvollziehen. Ich würde es gut finden, wenn es Regeln gäbe, also wenn es eine Gesetzgebung gäbe für den Einsatz von KI generell. Also das muss ja eh kommen, oder? Das wird immer mehr Platz einnehmen, wie man mit dem umgeht. Und dort tun wir an und für sich Regeln schon begrüßen, oder?
Also pro Regulierung von KI.
Ja, aber natürlich sinnvoll, oder? Wenn ich dann die Regulierung so von der EU anschaue, die jetzt da rumschwirrt, dann geht es näher wieder Richtung Technologieverbot. Oder? Und dort überbeisst dann die Politik natürlich wieder hemmungslos.
Aus dem Parlament kann man ja jenes Vorstöß zum Thema KI und der Bundesrat beantwortet eigentlich alle gleich und sagt, wir warten auf einen AI-Act von der EU.
Ja.
Also die Chance ist relativ gross, glaube ich, dass sich die Schweiz dem wird anschliessen.
Ja, wie soll ich jetzt das sagen, dass ich nicht wieder tonnenweise Mail bekomme? Aber die Schweiz ist dann haben wir schon ein Tick vernünftiger. Also wir haben es ja auch beim GDPR gesehen, oder wo wir eigentlich übernommen haben, aber einfach ein Tick vernünftiger sind. Und das ist dann schon auch meine Hoffnung. Eben, weil die anderen, oder? Also China, Russland, Amerika, oder? Die rüsten auf, oder? Und wir in Europa, wie das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, wo wir jetzt eine Regulierung machen, weil wir moralisch, ethisch allen überlegen sind, oder dann ist das einfach schwierig, weil dann tötet man es bei uns ab. Oder? Und das wollen wir ja nicht, oder? Wir wollen ja auch mitmachen und nutzen.
Kannst du vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen? Was sagt der Blick in die Glaskugel? Wo sind wir nächstes Jahr, wenn es um Gesichtserkennung geht? Ist es ein breiteres Thema? Wird es breiter eingesetzt als heute schon? Oder noch nicht?
Ja, ich glaube nicht. Oder meine, jetzt hat man ja wieder Wahlen. Jetzt ist natürlich wieder das Thema. Und da sehen wir auch 80% der Politiker sind gegen Gesichtserkennung. Und dann wird es so ein bisschen pauschalisiert. Man ist in der Regel nicht gegen Gesichtserkennung. Man ist gegen die flächendeckende Gesichtserkennung. Mhm. Was ich eigentlich auch nachvollziehen kann. Also ist auch okay. Also ist total okay, oder? Dass man das nicht einführt. Aber, nein, es wird ein kontroverses Thema bleiben, weil, es ist natürlich auch zu wenig Aufklärung da, was Gesichtserkennung im Endeffekt ist und was sie kann und was sie auch für positive Aspekte hat. Man ist sehr im Moment so halt vom chinesischen Modell aus, oder, dass dann alle überwacht sind, wir ein Punktesystem überkommen, Social Score etc., dass wir uns gar nicht mehr frei können bewegen. Und dort haben wir natürlich schon auch Angst, dass wir uns in die Richtung bewegen. Und das wird ja wirklich niemand, also wo irgendwo Demokratie schätzt.
Genau, das ist das grosse Schreckensszenario, dass das, wo einem sofort in den Sinn kommt, wenn man halt über Gesichtserkennung redet, oder? Da denkt man relativ schnell an Chinesen.
Mhm, ja, und das ist ja kein wünschenswerter Zustand.
Genau, das müssen wir unbedingt verhindern. Mhm. Und insofern, glaube ich, sind wir gar nicht so weit auseinander, sondern wir glauben beide, dass Behörden das sollen nutzen, nach gesetzlichen Grundlagen, aber halt einfach nicht flächendeckend und nicht ansatzlos. Mhm.
Ja.
Danke vielmals, spannende Diskussion gewesen.
Danke auch.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@insight-it.ch. Werbung. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das ist die IT-Woche gewesen. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.